When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Moin, moin.
Moin, moin. Aller guten Dinge sind 12, sagt Mensch doch, oder?
Das sagt man ganz landläufig, alle guten Dinge sind 12.
Episode 12 der 100 B-FATS, die besten Filme aller Zeiten. Tag, Herr Mayer. Wie ist das Wertewohlbefinden?
100 B-FATS, das ist so bescheuert.
100 B-FATS. Wie schläfert's hier von Kalkin?
Och, gut. Heute war ein langer Tag, aber produktiv, würde ich sagen.
Ja, das ist ja, doch schön.
Bei dir bist du auch früh aufgestanden.
Na, ist ja meistens so jetzt. Also die neue Maloche, da steht man gerne mal früh auf. Aber es ist jetzt halt auch wieder Sonntag, da freuen wir uns. Und wieder widmen wir uns neuen, höheren Platzierungen in unserer viel diskutierten Reihe. In unserer viel diskutierten Liste. Danke fürs Feedback. Gerne mehr davon. Zum Beispiel hat uns auch ein gewisser Jens aus Kassel, Name von der Redaktion geändert, geschrieben und gesagt, ey, wenn in eurer Liste nicht Blade 2 dabei ist, höre ich nicht weiter.
Ist Blade 2 dabei?
Das Dilemma
ist nicht verraten.
Also das Dilemma ist jetzt, lieber Jens, also wir würden uns schon freuen, wenn du uns gewogen bleibst, aber also,
Blade 2 ist nicht dabei.
Soll ich sagen, Blade 2 ist dann leider... Leider nein.
Leider nein. Das verrätst du jetzt einfach schon so.
Das war jetzt ein Listenspoiler, ich weiß.
Jetzt haben wir einen treuen Hörer verloren, der bis Platz 1 nicht mehr weiterhört, weil Blade 2 nicht dabei ist.
Ich will halt einfach ihm auch nicht falsche Hoffnung machen, weißt
du? Okay, du bist halt ein ehrlicher Typ.
Ich finde es halt schon okay. Also wir kriegen ja viel, viel Feedback tatsächlich und Leute schreiben uns immer wieder, ne, ist das dabei und so weiter und so. Und wir wollen eigentlich so wenig wie möglich halt darauf antworten, weil wenn ich halt immer schreibe, ja, ja, müsst ihr weiter zuhören, müsst ihr weiter zuhören oder ist der Film gar nicht dabei, irgendwie so, ist ja auch blöd. Und wenn man sagt, nee, der ist nicht dabei, ist ja auch irgendwie auch blöd, weißt du, was ich meine? So, und dann
beides blöd.
Ist alles blöd eigentlich. Irgendwie, vielleicht überlegen wir uns noch eine bessere Strategie. Also ich
jedenfalls. Ja gut, also es sind die 100 besten Filme aller Zeiten. Das sind 100 einfach großartige Filme, nämlich die besten aller Zeiten. Und da kann der eine oder andere sagen, ja, der hätte ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter unten landen können. Aber ich glaube, befriedigend ist das alles.
Ja, genau. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Also bitte weiter. Bitte mehr davon. Und wenn wir uns irren, weil ich ist ja auch nicht jetzt alles in Stein gemeißelt. Wenn ich irgendwas erzähle, sind halt Fakten, die ich irgendwie noch im Kopf habe oder nochmal wo gelesen habe und sowas. Und da mag es auch durchaus mal sein, dass ich dann irgendwie vielleicht auch mal sogar was Falsches erzähle. Aber nicht wissentlich, sondern halt
nicht
irgendwie.
Nicht absichtlich, sondern
halt irgendwie das Falsche in Erinnerung habe. Und dann ist es gerne Feedback.
Gut, also Ausgabe 12. Es gibt 12 Monate, 12 Jünger. 12 ist schon eine wichtige Zahl.
Ja, und letzte Woche in der 11, da hatten wir ja unseren Showfreund Amir Sufi zu Gast und der hat ja die Patenschaft eben für Platz 81 übernommen, das Schweigen der Hammel. Das Schweigen der Lämmer hat er übernommen und diese Woche dann ergo Platz 80 und Herr Mayer und ich sind heute noch einmal patenlos. Wir haben heute einen Film, haben uns dazu entschieden, einen zu machen, weil das ist ein sehr, sehr wichtiger Film und ich habe viel zu erzählen. Mhm. Und da haben wir uns gedacht, bevor ich jetzt da durchrenne, damit wir zum zweiten Film kommen, weil wir sonst ja immer gerne zwei machen, haben wir gesagt, machen wir heute einen.
Machen wir einen. Und das Tolle ist, es gibt Filme, ich habe total viel gesehen in meinem Leben, da kann ich auch wirklich mithalten oft. Das ist ein Film, den ich schon immer sehen wollte.
Wow, du hast ihn noch nie gesehen?
Ich habe ihn noch nie gesehen.
Wow!
Und jeder spricht über diesen Film und den muss man gesehen haben.
Wow!
Und das ist ein Film, der einfach eben zu diesen Filmklassikern gehört,
krass,
die man unbedingt gesehen haben muss.
Es gibt ja auch Filme in unserer Liste, wo ich das durchaus auch noch nachvollziehen kann, dass jemand sagt, nee, den habe ich bis heute nicht gesehen.
Aber und bei dem verstehst du es nicht.
Nee, bei dem, nee, und zwar, lass mich erklären, hätte ich gedacht, dass du kennst den.
Mhm.
Ich kenne Leute, die kennen den nicht.
Hätte das ist schon ich auch sehen müssen.
Aber ich hätte gedacht, den hast du gesehen. Wow, den hast du noch nicht gesehen. Wow, das ist ja schon mal ein Ding hier. Also Platz 80, ein Film von einem, ja, sagen wir es, der besten Regisseure aller Zeiten, einem Mann, der seit vielen Jahrzehnten Film lebt und atmet und sich auch ebenfalls seit Jahrzehnten für die Erhaltung von Filmen von Klassikern einsetzt. Ein Mann, der auch gesagt hat oder es gewagt hat zu behaupten, Marvel-Filme, also Superheldenfilme, sind eigentlich keine echten Filme. Sie sind mehr Events. Warum das ausgerechnet heute so ein ironischer Spruch immer wieder ist, das weiß man, weil halt diese Marvel-Filme ja auch sehr, sehr erfolgreich sind.
Kann man so sagen, dass sie ein paar Kröten eingespielt
haben. Und ich würde auch behaupten, dass der ein oder andere davon tatsächlich auch ein Film ist, nicht nur ein Event. Also, na gut, so viel dazu. Jetzt wissen wir schon ungefähr, wer gemeint ist. Es geht um Martin Scorsese. Ja? Also, der hat ja nur wirklich ein unfassbares Oeuvre an Filmen. Kultfilme, Klassiker, Legenden. Ne? Auf Platz 80 ist jetzt nun sein 70er-Jahre, einer seiner 70er-Jahre Kultfilme mit Robert De Niro. Wir ahnen es. Taxi Driver.
Taxi Driver.
Taxi Driver. Und der Meier hat den noch nicht gesehen.
Ist ja ein Ding. Ist ein ganz übler Schocker, oder? Also dieser Taxi Driver ist irre, oder?
Das ist jetzt sehr platt formuliert.
Und der ist ein Mörder, oder?
Nein, um Gottes Willen. Das kann man nicht so plakativ einfach und stumpf so sagen. Das ist also 1976 das Ding, Taxi Driver, das Drama über den Vietnam-Veteran Travis Bickle, eben Robert De Niro, der unter Schlafstörung leidet und nachts mit seinem Taxi durch New York cruist und dabei immer wieder die Abgründe der Menschheit vor Augen hat. Zum Beispiel die minderjährige Prostituierte Iris, gespielt von einer wirklich blutjungen Jodie Foster. Und als Travis die Wahlkampfhelferin Betsy kennenlernt, Sybil Shepherd, glaubt er, so eine Art Ausweg aus dem grauen Alltag gefunden zu haben. Als aber Betsy nicht so ganz auf seine Avancen einsteigt, driftet Travis dann immer mehr ab in dunklere Gefilde, sagen wir es mal so. Und jetzt kommt's, wir hören mal in den Originaltrailer von 1976 rein. Das haben wir immer mal wieder, dass wir Originaltrailer von damals hören. Und es ist auch mal wieder faszinierendes Audiomaterial. Und bitte, Maestro.
Zweiter Ruf für die Wagen 4, 1 und 7. 4, 59, hören Sie mich.
Robert 4, De Niro, 59, ein Star mit einer kometenhaften Karriere. Für Hexenkessel erhielt er das einstimmige Lob der Kritiker. Für seine Leistung im Paten 2 bekam er den Oscar. Sein neuester Film Taxi Driver wurde als bester Film in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet.
Bring mich hier weg, fahr los, egal wohin.
Taxi Driver zeigt die harte, brutale Wirklichkeit einer ungeschminkten Großstadt.
Junge, läuft nicht, Schwester. Vergiss die Sache, ist nur eine Familienangelegenheit.
Taxi Driver, ein Film von Martin Scorsese.
Beim Taxifahrer kann man alles machen. Ich meine wirklich alles. Manche Leute haben keine Scham.
Fahren Sie schneller und mach weiter, Süß.
Manche wollen einen in Verlegenheit bringen. Sie tun so, als ob man gar nicht vorhanden ist, als ob ein Taxifahrer der letzte Dreck ist. Diese Stadt ist ein Müllhaufen. Voller Dreck und Abschaum.
Ich habe Sie verstanden, Travis. Aber es wird nicht leicht sein.
Sagen Sie, wie wird man ein Secret Service Mann?
Wieso?
Ich frage nur so, weil ich gern mitmachen würde. Was für Kanonen tragt ihr übrigens? 38er, 45er, 44er Magnum oder etwa noch größere Ballermänner?
45er?
Soll reichen an dieser Stelle. Ach, der große Christian Brückner als Robert De Niros Stimme. Einfach klasse, ey. Mann. Und du hast ihn noch nicht gesehen, Müll.
Ja, kann ich ja noch.
Ja, kann ich. Film. Ja, kannst du theoretisch.
Also Robert De Niro total jung, ne? Schlank?
Ja, na klar. Also 76, da war er noch nicht ganz so alt. Nee. Noch nicht so ein ganz so ein altes Essen. Aber gut, 18 war er auch nicht mehr. Fangen wir mal so rum jetzt an. Jodie Foster war zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten 12 Jahre jung. Da war sie 12. War aber auch eine der erfahrensten Schauspielerinnen, muss man sagen. Die hat davor schon 9 Filme gedreht.
Das wollte ich gerade fragen. Sie war ja schon ein Kinderstar, aber das war schon ein späterer.
Genau, haben wir letzte Woche schon mit Ami drüber gequatscht. Dass sie hat unter anderem auch vorher schon mit Scorsese an Alice lebt hier nicht mehr gearbeitet. 2 Jahre vorher, 74. Und damit sie Taxi Driver drehen durfte, musste vom Jugendamt ein psychologisches Gutachten erstellt werden. Also was auch den Film und den Inhalt behandelt,
betrifft,
also beziehungsweise wie ist sie drauf? Die wollten sicher gehen, dass sie die Dreharbeiten ertragen kann und mussten halt so ein Gutachten erstellen und das hat dann geklappt offensichtlich in den Szenen, die dann so ein bisschen mehr sexy waren, also wo ein bisschen mehr Körper zu sehen ist, also das ist jetzt keine grafischen, pornografischen Darstellungen, es geht aber schon zur Sache, da wurde sie von ihrer großen Schwester Connie gedoubelt.
Ach so.
Und es wurde auch extra jemand abgestellt am Set, also wurde darauf geachtet, also dass Foster da nicht rumlungert, wenn andere Szenen gedreht wurden oder wenn De Niro dabei war oder sonst wer, dass da keine Kraftausdrücke benutzt werden, wenn sie dabei ist. Eben, dass da keiner rumläuft und sagt, oh, fuck, 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 und die steht daneben und sagt, was ist fuck, Mama? Du, sonst wärst du nicht hier. Da wurde aber halt drauf geachtet.
Ja.
Dass es eben nicht passiert. Das ist schon interessant.
Gut, also da war jemand abgestellt, der ein bisschen auf Jodie
geschaut hat. Und vorher wurde eben halt klargestellt und festgestellt, dass sie das alles auch aushalten kann, eben durch ein psychologisches Gutachten vom Jugendamt. Ihre Rolle Iris ist ausschlaggebend durch eine ganz bestimmte Situation in Paul Schraders Leben, oder Schrader, wenn man möchte, beeinflusst worden. Paul Schrader hat das Drehbuch geschrieben. Also ist der Autor dieser ganzen Sache. Und der hat eine Sache erlebt, also er hat es in Interviews ein paar Mal schon erzählt. Das ist eine, ich finde sie immer noch ein bisschen merkwürdig, die Story, weil so ein paar Einzelheiten fehlen mir noch. Aber Folgendes ist, eines Abends oder eines Nachts hat Paul Schrader eine junge Dame aufgegabelt in einem Hotel. Und hat er mit auf sein Hotelzimmer genommen und war halt begeistert. So, Mensch, hat ja mal wieder geklappt. Toll. Und hat dann aber festgestellt, dreifach schlecht, also bei Licht quasi, muss er leider feststellen, das war A, eine Prostituierte,
ja.
B minderjährig,
oh Gott,
und C, schön drogenabhängig.
Oh.
Also Triple X sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. Bingo, dreimal Mist. Beziehungsweise klasse, weil er dann sofort bei Marty angerufen hat, also bei Martin Scorsese, und hat gesagt, du, ich habe Iris hier, du musst herkommen, die ist hier. Ich nehme die mit zum Essen, die ist voll auf Droge. Ich habe die abgeschleppt, aber jetzt hier, angeblich ist da nichts weiter passiert. Ja, ja. Ich will jetzt auch, um Gottes Willen, vorsichtig sein. Ganz, ganz dünnes Eis, niemand was unterstellen, aber so ein paar Details dieser Geschichte fehlen mir. Also, aber sie haben sich wohl ganz gut um sie gekümmert, haben der was zu essen gegeben, haben sich mit ihr unterhalten. Und daraus halt eben diese Iris gebaut. Also diese echte Iris hatte eine Aufmerksamkeitsspanne von 20 Sekunden, weil sie halt voll auf Droge war und ihr echter Name war Garth. Finde ich auch spannend. Also das war also die Inspiration oder Grundlage für Iris.
Das heißt, er hat den Martin angerufen und der hat sich die dann auch genau angeguckt. Die haben Zeit mit ihr verbracht, diesen Charakter herzustellen.
Haben wohl halt, ne, den Charakter gab es schon, aber eben damit er halt genau wusste, wie die
Leben
ist.
Mit Leben gefüllt ist.
Mit Leben gefüllt haben sie halt dieses Mädchen da halt irgendwie als Vorbild genommen.
Um Gottes Willen.
So, im Trailer haben wir es ja auch gehört, eins der Themen im Film ist, dass New York in den 70ern wahnsinnig dreckig war und im Jahr der Dreharbeiten 75 war es besonders dreckig. Der Müll, den Mensch da in Taxi Driver sieht, ist zum größten Teil echter Müll, weil nämlich zum Zeitpunkt, als sie gedreht haben, die Müllabfuhr im Streik war.
Genau, das war wirklich ein Jahrzehnt, wo New York so fürchterlich war, dass man da einfach nicht mehr wohnen wollte. Es gab überall Gewalt, Dreck, Drogen und
deswegen bist du da weggezogen.
So böse miteinander umgegangen, dass wirklich jeder New York einfach nur gehasst hat. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil in New York ist viel passiert. Aber die 70er Jahre waren fürchterlich.
Fürchterlich und eben halt echter Müll. Du siehst halt Müll und denkst, oh, haben sie aber gut hingekriegt mit ihren
bergeweise
Kulissen-Jeebern da, aber es war halt echt. Interessant ist, dass ohne der Clou, dem Film, der Clou, ne, The Sting, mit Robert Redford und Paul Newman, der 1973 rausgekommen ist, unser Platz 90 übrigens bei die 100 besten Filme aller Zeiten, wer das nochmal nachhören möchte, ohne der Clou kein Taxi Driver. Die Produzenten von der Clou haben nämlich dafür gesorgt, dass Taxi Driver überhaupt gemacht werden konnte. Vorher galt dieser Stoff quasi als unverfilmbar, weil zu krass, zu bleak, ne? Also zu trist, zu brutal und so weiter. Also alle Studios haben gesagt, nee, das wollen wir nicht machen, lass das mal bitte sein, das ist ja, das möchten wir nicht, wir möchten was Fröhliches. Aber eben weil der Clou so erfolgreich war, wurde oder durfte das Produzenten-Ehepaar Michael und Julia Phillips, also die hatten die Rechte an Taxi Driver, die durften dann auch den Film produzieren, weil die halt eben auch der Clou gemacht.
Man muss ja auch die Zeit sehen, ne? In den 70ern, heute gibt es ja viele so Outlaw-Movies, wo man denkt, alter, krasse Story, aber damals waren Filme ja noch irgendwie ruhiger, lieber, sanfter erzählt, ne? Das war ja wirklich ein Meilenstein.
Also in den 70ern,
in den 70ern begann das dann.
Da ging es dann los tatsächlich. Dann haben die also nicht mehr sowas wie irgendwie sowas, ich sag jetzt mal Romantisches wie Ben Hur gedreht, obwohl es auch brutal zuging. Aber eben halt, da war so ein bisschen realistischer brutal.
Auch Hitchcock hat natürlich sehr spannende Filme gemacht, die hatten aber natürlich immer Leute, die gut angezogen waren in einer sauberen Welt.
Eher, ne? Genau, eher Thriller-Genre und eher dann vielleicht sogar schon ins Horror- oder eben halt Mystery-Fach irgendwie ein bisschen abgedriftet. Und das, in den 70ern ist es dann schon knallhart ernst und bleak und trist geworden. Alle Beteiligten haben für weniger als sonst gearbeitet, muss man ganz klar sagen. De Niro zu dem Zeitpunkt, da muss man beispielhaft mal sagen, der lag bei einer Mindestgage von 500.000 Dollar hat er gekriegt pro Film, weil er hat ja auch gerade, ne, haben wir ja auch gehört mit der Pate 2, hat er da gerade seinen Höhenflug da so richtig gehabt. Für seinen Kumpel Scorsese hat er den Film jetzt Taxi Driver gemacht für, na, was meinst du?
200.000.
35.000.
Oh.
Hat er gesagt, Alter, geiles Drehbuch, ich mach das, ich mach 35.000, genau wie Sybil Shepherd. Und Scorsese selbst, der hat nur 65.000 bekommen. Also nur ist gut, also ist auch eine Stange Geld. Muss eine alte Oma lange für stricken. Die Filmmusik kam von Bernard Herrmann oder auch Bernard Herrmann, wenn man möchte. Der hatte unter anderem die Musik für Orson Welles, Citizen Kane gemacht, für Hitchcock, Psycho, ne, und Der unsichtbare Dritte. Und jetzt, das ist eine schöne Geschichte. Am Abend des 23. Dezember 1975, am letzten Tag der Musikaufnahmen für den Film, ging Bernard nach Hause, also in sein Hotel, hat sich ins Bett gelegt, ist eingeschlafen und
nie wieder.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aufgewacht.
Nicht mehr aufgewacht.
Das war aber dann der Musikgott, oder?
Ja, der war einer der Musikgötter auf jeden Fall. 64 ist er nur geworden. Und er wurde dann nach seinem Tod noch für einen Oscar nominiert für den Film. Was ist noch interessant? Um dem damaligen X-Rating, also X, also Einstufung, keine Altersfreigabe, das war ja noch krasser als ab 18 bei uns, gab es ja dann irgendwie noch keine Altersfreigabe, das heißt so, um Gottes Willen, versteckt euch alle, der Film ist so schlimm. Das hieß X-Rating in Amerika, also nichts für unter 18-Jährige oder nur für über 18-Jährige. Um dem zu entgehen, hat Scorsese die Farben des Films verändern lassen. Wenn man darauf achtet, das Blut ist nicht rot, sondern geht eher so ins Braune.
Echt?
Damit es, ja, es ist, sieht, du denkst, oh, das ist ja super künstlich, aber es ist halt voller Absicht. Du denkst, es ist aber schlecht gemachtes Blut. Uh-huh. Nee, es war leider wahnsinnig gut gemachtes Blut, aber die haben die Farben so geändert.
Und das hat funktioniert,
das hat offensichtlich funktioniert. Also er hat halt dann noch seine Freigabe so bekommen, dass, weil wenn du ein X-Branding gehabt hast, dann war es halt so klar, da geht keiner rein. Du machst kein Geld, also du kannst kein Publikum finden. Auch andere Farben im Film, die sollten dann eher so kontrastreich wirken, wie so bei Schwarz-Weiß-Zeitungen so von damals. Das fand Scorsese irgendwie künstlerisch super und die Aufsichtsbehörde ist halt damit beruhigt worden, weil die halt den Film gesehen haben und gesagt, ach, das Blut sieht aus wie ein Zeichentrick, lustig, dann können wir den Film ja dann doch zeigen. Kommen wir zu Sybil Shepherd. Die war nicht gerade beliebt am Set, eigentlich sogar in ganz Hollywood nicht. Die hatte sich so einen Namen so als snobistische Zicke gemacht. Und war ein nicht gerne gesehener Gast mit ihrem Regisseur, ihrem Mann Peter Bogdanovich. Der hat übrigens für sie seine Frau verlassen damals. Mit Bogdanovich hatte sie ja 71 diesen hier Kultfilm da, hier die letzte Vorstellung mit Jeff Bridges, glaube ich, gedreht. Und hat am Set halt von dem Film ihrem Regisseur den Kopf verdreht und war halt mit Bogdanovich dann zusammen. Bei Taxi Driver jedenfalls war sie nur dabei, weil Scorsese und Schrader wollten eine Frau haben, die so vom Typ her ist wie sie. Also sie wollten schon diesen Typ haben, ja. Also wie sie aussieht und wie sie wirkt und so weiter und haben dann halt auch bekommen, was sie wollten.
In Person.
Das haben sie später halt bereut, weil die konnte sich nie ihren Text merken, musste immer wieder Lines, konnte sie nicht ihren Text merken und hat sich wohl richtig zickig benommen. Und De Niro soll auch so richtig angefressen mit der gewesen sein und wurde wohl auch laut beziehungsweise extrem unfreundlich mit ihr, also dass es da ein paar Mal geknallt hat. Und du kannst mal sehen, wie gut die sind. Ne? Du merkst es denen halt im Film
nicht
zum Teil, irgendwann schon. Spoiler, Vorsicht, merkt man schon, dass sie nicht so grün sind.
Ja, aber ist ja gewollt dann wahrscheinlich.
Ne? Naja, also jedenfalls, sie konnten sich nicht leiden. In einer Szene sitzt ein Fahrgast in Travis' Wagen und beschreibt ganz brutal, wie er gerne seine Frau umbringen würde, die ihn betrogen hat. Der Schauspieler, der die Rolle eigentlich spielen sollte, George Mammoli, der hatte sich eine Rückenverletzung bei anderen Dreharbeiten zugezogen und konnte es nicht machen. Und dann das gesamte Team ist dann überrascht worden am Drehtag dieser Szene, weil nämlich der Regisseur selbst ins Taxi gestiegen ist und die Szene gespielt hat. Scorsese selber spielt im Film mit, kurze Szene. Und hat später dann angegeben, dass De Niro, der ja vor ihm sitzt, ne, dass das sein Schauspiellehrer gewesen sei.
Das ist ja cool. Aber jetzt bitte, ich habe ihn ja noch nicht gesehen.
Ja.
Wir haben also diesen Vietnam-Veteran, der in New York Taxi fährt, in diesem dreckigen 70er Jahre New York, und Leute steigen zu ihm ins Taxi und er erlebt so kleine Episoden.
Das sind so kleine Episoden. Ja. Letztendlich geht es eben darum, dass er sich dann um Iris kümmert, also um Jodie Foster, und dass er eben halt Betsy kennenlernt. Die ist so Wahlkampfhelferin und die kommt halt nah an Leute in hohen Positionen, und je mehr Travis durchdreht, desto gefährlicher wird halt auch das Ganze. Und es gibt dann halt einen großen Climax sozusagen, einen großen, brutalen, wahnsinnig genialen Showdown, der immer noch verstörend genial ist. Also, aber da mehr sage ich da jetzt nicht, weil du hast den Film noch nicht gesehen. Und es gibt anscheinend noch Leute, die den Film nicht gesehen haben. Also sagen wir es mal so, ein Happy End ist anders.
Ja, okay. Und er wird immer mehr zum Psychopathen.
Er dreht immer mehr durch. Mhm. Also dass er sowieso als Vietnam-Veteran, das ist jetzt einfach zu sagen, er hat eine Macke gekriegt in Vietnam, ist ein bisschen zu plump, aber das hat natürlich damit zu tun, also halt auch dieser Moloch, ne? New York. Mhm. Das kommt immer mehr. Es gibt
zusammen.
Es gibt so eine Szene, dass du halt merkst, er ist echt schräg drauf, er geht halt mit Betsy ins Kino. Und was sie da für einen Film gucken, ist jetzt nicht so. Also würde ich beim ersten Date nicht machen. So, ja.
Zeigt, wie er unterwegs ist.
Zeigt so, wie er so drauf ist, genau. Also De Niro, wir müssen einfach mal in die berühmteste Szene des Films nochmal reingucken. Das ist das Ding, was halt bekannt ist. Und bitte.
Redest du mit mir? Du laberst mich an? Du laberst mich an? Kann das sein, dass du mich meinst? Du redest mit mir? Ich bin der Einzige, der hier ist. Mit wem kannst du Arsch in diesem Ton reden? Ach ja? Hm. Okay. Ja. Ah?
Also er steht in seiner Wohnung, muss man sagen, für den Film auch nicht gesehen.
Nee, muss man nicht sagen, weil das kennen doch die Leute. Ach nee, du kennst ja auch nicht.
Steht also in seiner, er spricht mit sich selber.
Vom Spiegel, und das ist aber so berühmt, das kennt man doch sogar, wenn man den Film nicht gesehen hat, oder? Du laberst mich an, das ist in so vielen Filmen, wird es zitiert. Immer wieder kommt es in Komödien vor, in Zeichentrickfilmen und überall. Das ist Popkultur, Alter.
Und sein abgewichstes Zimmer.
Ja, ja. Komplett improvisiert das Ganze, die ganze Szene, die ja noch länger geht. Wir haben ja nur einen kleinen Ausschnitt gesehen. Im Skript stand wohl nur wild drauf losquatschen. Und De Niro hat wild drauf losgequatscht. Einfach, das ist wirklich genial. Das berühmte Redest du mit mir, was wir jetzt gerade gehört haben, ist halt auch improvisiert. Und Drehbuchautor Paul Schrader hat immer wieder in Interviews gesagt, es ist das Beste am ganzen Film und ich habe es nicht geschrieben. Super. Ja, gut. Der Satz an sich, redest du mit mir, you talking to me, wurde übrigens von Bruce Springsteen, vom Boss, inspiriert. Weil De Niro war auf einem Konzert vom Boss und der hat da irgendwie mit dem Publikum rumgeschäkert, so, weil, ey, wir lieben dich und so. Und er so, ey, you're talking to me, redet ihr mit mir? Mhm. Meint ihr mich? Und es blieb wohl irgendwie hängen bei De Niro.
Cool.
Geil, oder? Viel gut Film ist es nicht. Das Budget waren 1,8 Millionen Dollar. 1,8 das ist Millionen
gar
Dollar.
Gar nichts für einen Film.
Ja, damals war es durchaus eine Stange Geld.
Gut, das wäre aber so, als wenn du sagen würdest, heute 6 Millionen, oder? Keine Ahnung.
Aber es war halt eben wenig, weil, eben, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die meisten Leute im Team und beziehungsweise die Schauspieler, die sonst halt viel mehr Geld genommen hätten, guck mal, De Niro allein hätte ja schon 500.000 nehmen können.
Ja.
Die haben halt für weniger Geld gearbeitet, also für einen Bruchteil von dem. Einspielergebnis weltweit etwas mehr als 28 Millionen. Also 1,8 hat er gekostet und hat mehr als 28 Millionen eingespielt. Ein wirklich guter Schnitt. Und heutzutage wären das mehr als 130 Millionen.
Also ist er ein Blockbuster.
Also kann man schon sagen, dass er so eine Art ganz, ganz düsterer, schräger Blockbuster ist. Der Film hat dann letztendlich die Goldene Palme in Cannes gewonnen 1976, wurde für 4 Oscars nominiert, nur nominiert, gewonnen hat er 3 BAFTAs, also diesen britischen Preis. Und die Musik von Herman hat gewonnen und Jodie Foster hat auch 2 BAFTAs bekommen, 2 Preise, einmal für ihre Rolle an sich, von den Briten, die fanden sie super. Und dann als vielversprechendste Nachwuchsdarstellerin für Hauptrollen, diesen Preis gab es damals. Also die Tommys fanden sie super.
Ja gut,
Europa
war schon immer ein bisschen weiter. Ne? Europa war auch schon immer ein bisschen progressiver als die USA. Und man kann sagen, dass die Oscars schon von ihrer Vergabequalität eher konservativ waren und sind sie eigentlich bis heute auch noch. Ja. Und die überraschenden Filmpreise gibt es dann in Berlin und in Cannes und in Paris und keine Ahnung.
Ja, also da sind schon andere Sachen geehrt worden, also so richtig künstlerisch wertvolle Sachen. Also ich habe früher auch immer gedacht, bei den Oscars gewinnen ja nur die Filme, die keiner gesehen hat. Das ist auch immer wieder so gewesen, aber tatsächlich Ben Hur damals, ne, der ja so viele abgeräumt hat, das war der absolute Mega-Blockbuster. Das war das Ding, da sind die, und sagen wir auch noch Titanic zum Beispiel. Es hätte auch Avatar noch 20 Preise gewinnen können. Da war es aber dann schon wieder ein bisschen anders. Da haben sie auch noch andere Qualitäten berufen. Ich habe Taxi Driver als Teenager gesehen und weiß halt, ich habe den nur geguckt damals, weil ich halt, nicht weil ich den sehen wollte, sondern weil ich gehört habe, man muss,
das ist so
Film,
krass ist.
Man muss den halt gesehen haben. Ah, okay. Und habe vor diesem Film gesessen und habe da so beim ersten Mal meine Probleme und gesagt, so, okay, das ist ein bisschen, der ist mir so krass, der Typ. Ich habe einen Schiss gehabt vor De Niro. Ich dachte,
der kann den Psycho echt gut.
Wie können überhaupt Menschen mit dem reden? Also ich habe irgendwie Cybill Shepherd irgendwie verstanden, dass sie nicht so auf ihn abgefahren ist. Aber fand ihn schon krass. Und jetzt, ich habe den in meinem Leben vielleicht 5-mal gesehen.
Auch nicht insgesamt. Jetzt, dass du den habe ich jetzt 10, 20 Mal gesehen.
Ist, ne? Es ist ein wahnsinnig gut. Es ist jetzt nicht mein Lieblings-Scorsese-Film, aber er ist halt auf Platz 80 gelandet. De Niro hat natürlich auch so ein paar Preise gewonnen. Also von den Kritikern hat er gewonnen. In Japan haben sie ihm Preise in die Hand gedrückt, in Italien und so weiter. Aber einen Oscar hat er eben für Taxi Driver dann nicht noch einen.
Aber hätte er bekommen. Eigentlich verdient, also weil er wirklich verdient. Außerordentlich spielt. Ja,
weil er halt verschwindet in dieser Rolle. Ne?
Also ja, er ist dieser Typ.
Das sind halt diese Schauspieler, da haben wir da letztens auch schon mal drüber gequatscht. Das sind so Leute wie Tom Hanks oder so. Du siehst die und in den ersten Minuten denkst du noch so, da ist er, der Forrest Gump. Mal kicken, was er heute macht. Und dann verschwinden die halt. Und bei De Niro ist es ja auch so, auch wenn der dieselben Typen manchmal gespielt hat, also ob es jetzt Mafia-Leute waren oder irgendwelche anderen Irren.
Ja, den Psychokiller hat er schon öfter mal gegeben. Ja, ne?
Kap der Angst und sowas. Genau. Ne? Das ist zwar De Niro und du weißt, das ist De Niro, ne? Ist ja klar, aber trotzdem ist der irgendwann weg. Der ist weg, der verschwindet. Diese Rolle ist dann nur noch da. Und obwohl er ein Superstar ist, lenkt es nicht ab. Und das ist halt schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Taxi Driver. Unser Platz 80 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten. Damit wäre ich auch schon durch für heute. So schnell geht es manchmal.
Gut, hast du denn noch eine Aussicht auf das, was uns da erwartet in einer Woche?
Nee, wir sind jetzt durch, das war's jetzt. Auf Platz 79, ja, in der nächsten Ausgabe geht es dann um einen Mann, der hält sich für was Besonderes. Ist er auch. Er ist quasi ein Übermensch.
Mhm. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.